Lieber Simon, mein Brieffreund Dr. Frank Berzbach schreibt, auf dem Weg zwischen den alltäglichen Welten begegnet uns die ganze Schöpfung. Musik dringt in unser Ohr, Bücher liegen am Straßenrand, die Erinnerung an die Großeltern huscht durch den Kopf, ein Brief kommt an, eine Sprachnachricht, das Telefon und der Paketbote klingeln. Manchmal glaube ich, meine Mission besteht in der Erkundung dieser Zwischenräume.
Es ist wieder soweit, liebe Menschen. Hier sind Ihre Gastgeber, Manuel Rubey,
Track Rich, Robbie, Shruggido, Ruggido
und Simon Schwarz.
Bitte, Leute, ich sag's noch. Ich wiederhol's, das schneiden wir jetzt einmal raus, das ist ja wirklich armselig. Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Simon Breck. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie uns immer noch zuhören.
Das finde ich auch. Wir sind ein bisschen müde. Man hört es in den Stimmen. Wir sitzen im Burgenland in Groß-Warersdorf in einer Garderobe. Vor mir steht ein trauriger
Kaktus.
Kaktus, danke. Es liegt ein Kinderüberraschungsei zerdepscht daneben.
Das haben wir gestern geschenkt bekommen.
Und da wollte ich für meine Tochter mitnehmen, ist mir aber in der Tasche verbogen worden.
Ist auch schwierig bei Kinderüberraschungen. Kinderüberraschungsei gibt es ja die Leute, die die Schokolade mögen und die, die das Geschenk sozusagen, die Überraschung mögen. Welcher Typ bist du?
Ich bin Typ Schokolade.
Ah, verstehe.
Du bist wahrscheinlich Typ Geschenk.
So ist es. Die Schokolade mag ich gar nicht. Kann ich wirklich nichts anfangen damit.
Nein, ich finde das gut. Es ist ja weiße und schwarze Schokolade gemischt.
Wobei ich bei der Überraschung selbst mich jedes Mal dann ärgere und mir denke, es ist wahnsinnig viel Plastikmüll.
Das stimmt, aber manchmal ist es auch, und das schätzt du wahrscheinlich, zum Zusammenbauen, richtig?
Das ist der einzige Grund, warum ich es schön finde. Aber das war's dann auch schon eigentlich. Aber um mit was Negativem anzufangen.
Bist du Team Grüne oder Orange, eine Twini-Hälfte?
Ich bin kein Twinnie-Fan.
Nein, als Kind.
War ich auch kein
Hast Twinnie. Du kein Eis essen dürfen, glaub, weil du aus einem biologischen Haushalt warst?
Ich habe keinerlei Erinnerung an ein Twinnie-Eis. Ich werde schon eins gehabt haben, aber ich denke, so selten wie wir Eis bekommen haben, vielleicht haben wir auch gar nicht so selten Eis bekommen, ich habe auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel Eiserinnerung.
Ich bin auf jeden Fall sehr klar grüne Twinnie-Hälfte.
Es gibt jetzt auf jeden Fall sowohl grün als auch orange extra zu kaufen.
Stimmt, ist neu.
Ist neu, ja.
Ja, genau.
Aber gut, das war keine Werbung.
Nur ganz kurz.
Das war alles keine Werbung. Nur ganz kurz, weil sonst vergesse ich es. Ich wollte es schon seit 3 Folgen machen. Es gibt ab nächsten Jahr neue Emojis.
Wie ab nächsten Jahr? Von Apple? Oder vom Internet? Oder wer macht
vom
das?
Vom Internet? Ich habe keine
das
Ahnung.
Internet?
Ich weiß nicht, wer das macht.
Es kommen doch laufend neue Emojis.
Und es kommen, glaube ich, 11 oder 10 neue. Unter anderem kommt das Emoji Tränensäcke.
Aha.
Ich wollte es schon vor 3 Wochen oder was machen. Ich habe es aber immer vergessen. Und eine neue Fahne von Sark. Das ist die viertgrößte Kanalinsel. So, da habe ich es. Der Baum mit einem großen Loch, das hat auch irgendwie Halloween-mäßig und so. Ein Radieschen, ein Tintenfleck, Fingerabdruck, Harfe, Schaufel. Naja, ein paar Dinge kommen auf jeden Fall neu. Unnützes Wissen.
Mhm. Das ist Folge 40.
Ist es?
Ja, man kann so und so rechnen. Es gibt viele Special-Folgen. Es gab die Adventkalender-Türchen. Aber in meiner Rechnung ist es Folge 40. Deswegen möchte ich, dass du ein bisschen was Feierliches und fast schon Pastorales bitte in deine Stimme legst.
Mach ich.
Weil wir uns sehr freuen, dass wir so weit gekommen sind.
Das stimmt. Da freuen wir uns sehr. Folge 40.
Gewaltig.
Unfassbar.
Ja, ich habe ein Zitat von Berzbach an den Anfang gesetzt, weil der, ich schätze den sehr, ein großer Denker, Doktor der Philosophie. Und im Gegensatz zu mir ist er sehr gläubig. Und
ja, wirklich?
Wir kriegen ja immer noch so viel Post, weil ich mich religiös so weit aus dem Fenster gelehnt habe. Ich fürchte mich ein bisschen vor meiner eigenen Religionssendung, die da irgendwann kommen wird. Aber ich wollte sagen, dass ich natürlich jedem Menschen seine Religion nicht absprechen möchte, um Gottes Willen.
Religion oder Glauben?
Den Glauben natürlich auch. Geht es jetzt
in diesen Leserbriefen hauptsächlich um Glauben oder um Religion?
Um beides. Es geht eigentlich mehr um Religion, weil ich, ein Glaube an sich belästigt mich ja nicht. Ich fühle mich allerdings von Religion. Kommt auf
den Glauben an.
Naja, der Glaube, wenn du an irgendwas glaubst, ist mir das wurscht.
Wenn ich an etwas glaube und das dementsprechend ausübe, dann könnte ich dich auch durchaus belästigen.
Aber dann würdest du mich durch die Ausübung belästigen und nicht durch den Glauben.
An sich, ja gut.
Genau, und ich wollte damit sagen, ich bin ja immer auf der Suche auch nach Veränderung und ich war mit einem jungen Mann frühstücken, Moritz heißt er, und der hat mich sehr beeindruckt, weil er kluge Gedanken gesagt hat, und der hat mir zum Beispiel den Zufall ausreden wollen. Ein bisschen, stimmt wahrscheinlich so nicht, würde er jetzt anders sagen. Und ich suche jetzt wieder aktiv ein bisschen nach Spiritualität. Vielleicht finde ich sie in dir.
Na, heute habe ich dir geholfen, sie zu finden.
Das stimmt. Wir haben heute was Gewaltiges erlebt.
Das war sehr spannend. Aber trotzdem, wir haben wahnsinnig viel am Zettel. Hast du eigentlich die Uhr gestartet?
Ich habe die Uhr gestartet, 3 Minuten zu spät. Die müssen wir sozusagen am Schluss dazu rechnen.
Ah, wirklich?
Ja, aber ich habe sie im Griff, keine Sorge.
Aber du hast sie gestartet. Mhm. Normalerweise sagen wir dann immer, was für ein Tag ist. Am Ende hast du das ja jetzt immer so schön
eingeführt. Genau, das machen wir auch am Ende.
Ich hätte aber noch ganz für die kommende Woche, was dann kommt, dann sage ich dir jetzt, bitte plane es ein. Ich wollte für alle wichtigen Tage, für die Woche, wo wir quasi, für die Tage, wo wir nicht ausstrahlen, also wir strahlen natürlich immer aus, das ist ein bisschen kompliziert, weil Sie können uns ja immer hören, aber die Folge kommt dann immer donnerstags und diese Folge wird am 17. Oktober erscheinen und die nächste Folge kommt, glaube ich, erst am 24. Und somit habe ich jetzt aber auch die wichtigsten Termine für den 18., für den 20., für den 21., 22. und 23. Am 19. habe ich jetzt nicht so was Wichtiges gefunden, dass es mir erwähnenswert erschien. Möchte ich nur sagen, gell? Bitte nicht vergessen, bitte plane es ein in deiner Zeit.
Ja, die Zeit haben wir aber nicht. Das ist ein bisschen das Problem.
Aber ich muss es machen, das ist ganz wichtig.
Die guten Nachrichten wurden mir eingeführt und ich habe dich gebeten, ob du eine gute Nachricht. Du kamst immer mit 3. Jetzt habe ich die Welt.
Habe ich jetzt weniger Zeit?
Naja, wir wollen knackiger werden. Es müssen kürzere, knackigere Themen gesetzt werden.
Ja gut, dann gehen wir gleich in die Geschichte sozusagen. Wir haben viel erlebt. Wir waren unterwegs. Wir mussten zu einer großen deutschen Fernsehshow, einer Samstagabendshow, da waren wir eingeladen. Das war faszinierend, toll. Für uns natürlich war das die große, weite Welt. Wir kannten ja noch nicht diese ganzen Berühmtheiten. Jetzt haben wir sie alle kennengelernt.
Wir haben wirklich,
Gott und die Welt haben wir kennengelernt.
Wirklich Gott und die Welt. Es hat spektakulär begonnen. Wir haben
spektakulär
war das Wort.
Richtig.
Wir sind bei Sonnenschein in Wien ins Flugzeug gestiegen und in Berlin war Weltuntergangsstimmung.
Stimmt.
Du bist fluchend durch die Stadt gelaufen. Wir dachten, die Welt geht unter.
Ich habe gedacht,
beinahe wäre dir ein Ast auf den Kopf gefallen, wie seinerzeit Ödin von Horvath, der in Paris von einem Ast erschlagen wurde.
Ein tragisches Ende. Ich hatte wirklich Angst, wirklich Sturm. Auch der Flieger war furchtbar. Wir mussten hochfliegen, weil wir mussten gleich wieder zurück. Wir kamen von einer Vorstellung in der Steiermark, sind in der Nacht nach Wien gefahren. Wir spät nachts sind früh aufgestanden, nach Berlin geflogen, mussten dann gleich wieder zurück, weil wir dann wieder einen Auftritt in der Steiermark wieder hatten. So ist das Leben manchmal, da geht's manchmal nicht CO2-arm. So ist das. Das ist leider ein Nachteil, aber so funktioniert das eben auch manchmal. Und was ich sagen wollte, und das ist ein Thema, das hat mich ein bisschen beschäftigt. Wir haben Sophia Flörsch kennengelernt. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Hast du richtig ausgesprochen?
Ausnahmsweise mal.
Darf ich kurz gleich da reingrätschen? Sophia Flörsch ist eine deutsche Automobilrennfahrerin. Sie startete von 2016 bis 2017 in der deutschen Formel 4 Meisterschaft, erzielte dabei als erste Frau Punkte und stand 2017 im zweiten Rennen am Sachsenring als erste Frau auf dem Podest. 2018 ging sie in der europäischen Formel 3 Meisterschaft an den Start. 19 nahm sie an der Formula Regional European Championship teil. 20 fuhr sie in der FIA Formel 3 Meisterschaft und in der European Le Mans Serie. Und 21 fuhr sie in der DTM, weiß ich nicht, was das ist.
Ja, Sportwagen, ja.
Und in der 4 Langstrecken die Weltmeisterschaft. Und sie ist die höchstgereihte Formel, was auch immer, Fahrerin.
Formel 3.
Formel 3 Deutschlands.
Genau. Und genau, sie hat 2018 noch einen schweren Unfall bei der Formel 3 in Macau.
Mhm.
Sich dann da wieder tapfer zurückgeholt und ist jetzt wieder voll dabei sozusagen. Aber wir fanden das wirklich faszinierend, weil es ist ja im Motorsport, kommt ja keine Frau vor. Kaum.
Wenige.
Gibt
ja
aber Frauen. Mhm. Und das wusste ich zum Beispiel nicht und das finde ich faszinierend. Und da habe ich nämlich auch nachgeschaut. Es gibt gar nicht so viele Sportarten, wo es die Möglichkeit gibt, wo Männer und Frauen tatsächlich gleichberechtigt gegeneinander antreten können. Und in der Formel 1 zum Beispiel wäre das so. Es gibt keinerlei Begründung anatomisch, dass eine Frau nicht in der Formel 1 fahren könnte.
Mhm. Welche Sportarten fallen uns noch ein? Darts?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es.
Also Reitsport generell, Dressur, glaube ich, Springreiten. Aber wobei, Dressur ist, weiß ich gar nicht, ist Dressur getrennt, aber es ist auf jeden Fall.
Dressur ist, wenn sie, also wenn sie
Dressur
Gräben
ist,
springen.
Nein, das ist Springreiten.
Ah, das ist Springreiten. Das ist Springreiten. Nicht, Springreiten gibt es.
Springreiten ist,
glaube ich, gemischt.
Ist gemischt. Military wahrscheinlich auch.
Weiß ich nicht.
Schätze ich Military auch. Bei Dressur weiß ich es wirklich nicht. Das ist das, wo sie so diese Formationen laufen, so ganz so komische Stile haben. Westernreiten ist, glaube ich, auch gemischt. Crockett habe ich gefunden. Was hast du noch gefunden?
Sonst nichts. Also ich habe auch nicht danach gesucht.
Also es gibt natürlich gemischte Doppel oder sowas, ja. Aber Die Suche war ja die Sportarten, wo Frauen die gleichen Leistungen und bessere Leistungen bringen können als ihre männlichen Konkurrenten, wo es also keinerlei anatomische Benachteiligung gibt.
Mhm.
Da habe ich mir gedacht, stell dir vor, es gibt eine Formel-1-Fahrerin. Das würde diese ganze Männerwelt im Motorsport komplett umdrehen, oder?
Ja.
Also ich würde mir wirklich wünschen, ich bin jetzt wirklich kein Formel-1-Fan, aber das fände ich tatsächlich einen Meilenstein, wenn in der Formel 1 einfach plötzlich Frauen auch fahren würden. Glaubst du, dass diese Männer sich das dann nicht mehr so anschauen würden?
Na, das hoffe ich ja doch nicht. Es wird einfach ein bisschen Zeit brauchen. Es wird ein paar Pfeifen geben, die sich darüber aufregen, aber dann wird sich's durchsetzen und die Sophia wird die Erste sein. Sophia die Erste.
Sophia die Erste.
Wir würden uns sehr darüber freuen.
Da würde ich mich wirklich sehr, sehr darüber freuen, ja. Wer hat das gesagt mit Frauenfußball? Wer war so? Das ist
Nico Rosberg, der Formel 1-Fahrer. Nico Rosberg, ein Interview wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in den späten 90er Jahren, wurde gefragt, ob er sich die bevorstehende Frauenfußball-WM ansehen wird und er hat in dem Glauben, alles richtig zu machen, geantwortet mit, ja klar, ich gucke auch Paralympics. Also ich finde es schön, dass sich auch seit damals ein bisschen was verbessert hat. Das
hat
würde
sich,
man heutzutage
genau,
auch
würde man nicht sagen.
Auch in der ORF-Sportberichterstattung kann man auf YouTube wie vieles nachsehen. Also wie die am Anfang über Frauenfußball gesprochen haben, das ist zum Glück vorbei.
Das ist vorbei, gut.
Genau.
Ja, aber das hat mich
aber
auf jeden Fall fasziniert.
War, genau. Weil ich dich selten wirklich fasziniert erlebe. Und wenn jemand Auto fahren kann, bist du grundsätzlich fasziniert. Und von Sophia warst du richtig fasziniert, weil die noch besser, viel besser Auto fährt als alle Menschen, die du sonst kennst.
Ja, würde ich jetzt auch.
Nehme ich mal stark an, sonst wäre sie nicht da, wo sie ist.
Ja, das nehme ich auch an davon.
Also wir haben sie nur sozusagen im Fernsehen fahren sehen. Aber es war eindrucksvoll.
Ich bin leider nicht, ja, ich habe aber gesagt, aber das geht halt nicht, ja. Das geht halt nicht. Die fährt halt nicht Rallye, wo man.
Also du wärst gern mitgefahren.
Ja, genau. Ich wäre natürlich wahnsinnig gerne mitgefahren, ja.
Du hast mir eine schöne Geschichte über Michael Schumacher erzählt, fällt mir jetzt in dem Zusammenhang ein, die ich gerne nochmal hören würde.
Da gibt es eine Geschichte, ich weiß natürlich nicht genau, so wurde sie mir berichtet. Der war bei irgendeiner Talkshow eingeladen. Und es war sehr, sehr knapp, es hat alles viel zu lange gedauert und er musste nach Frankfurt zum Flughafen, der Flug musste noch erreicht werden und es war, hat sich alles verzögert und es war wirklich, es wurde immer von Minute zu Minute, wurde es eigentlich unmöglicher, da hinzukommen und die, ja, das Taxi stand schon bereit und dann war es endlich soweit, dass sie hinfahren konnten und das wäre navimäßig schon nicht mehr möglich gewesen und Michael Schumacher geht zu dem Taxifahrer hin und fragt ihn, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich fahren würde? Ich verspreche Ihnen auch, ich werde keine Sekunde zu schnell fahren. Und der Taxifahrer wurde dann später eben interviewt. Man wurden beide in eine andere Sendung eingeladen, wo diese Geschichte dann erzählt wurde. Und der Taxifahrer hat gesagt, an keiner Stelle ist er zu schnell gefahren. Also hat sich immer an die Verkehrsregeln gehalten. Und er war trotzdem 20 Minuten schneller auf einem Weg von 40 Minuten, als er es jemals geschafft hätte, wenn er die Geschwindigkeit nicht eingehalten hätte. Mhm. Das ist gutes Autofahren.
Ja, herrlich.
Ich fand das schon faszinierend. Mhm. Und ich selber bin ja auch schon ein paar Mal bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Leute, wird das jetzt überraschen, weil ich so ein Naturmensch bin.
Ja,
aber genau,
das ist die Ambivalenz der Dinge, da ist sie wieder.
So ist das beim Shakedown. Shakedown ist der letzte Trainingslauf. Bei der Rallye-Fahrt bin ich ein paar Mal mitgefahren als Beifahrer. Und ich finde es wirklich faszinierend, wenn Menschen so ein Sportgerät dermaßen unter Kontrolle halten, wo man das Gefühl hat, das gilt natürlich auch fürs Reiten, gilt für einen Tennisschläger, gilt für einen Fußball, gilt für alles. Es fasziniert mich, wenn Menschen sich auf etwas konzentrieren und das zu einer unfassbaren Perfektion hintreiben.
Ja, es ist schön, wenn jemand das, was er tut, liebt und kann.
Apropos das tut, was er liebt. Ich habe heute in der Früh auch noch was sehr Schönes gelesen, das möchte ich dir nicht vorenthalten. Im März brachte Donald Trump eine Bibel auf den Markt. Nun stellt sich heraus, dass diese Bibel in China produziert wird. Er hat also Anfang Februar bis Ende März hat er fast 120 Bibelexemplare in den Vereinigten Staaten liefern lassen. Der geschätzte Gegenwert der Sendungen betrug ungefähr $342.000. Ja.
Moment, wie viel Stück hat er liefern lassen?
120, kannst du auch sagen. Es ist eine Ausgabe kostet $60. $3 hat er pro Bibel bezahlt. Also hat er einen ganz schönen Gewinnspanne damit gemacht. Hat alles in China produzieren lassen, finde ich großartig. Und hat ja vor kurzem erst wieder gesagt, dass wenn er Präsident wird, wird ja die Volksrepublik China, ja, mit Strafzöllen bis zu 60% belegen und er hat sie beschuldigt, amerikanische Arbeitsplätze zu stehlen und eine unfaire Handelspraktik zu betreiben. Finde ich wahnsinnig lustig. Mhm. Fand ich sehr unterhaltsam. Und jetzt, diese Bibel gibt es jetzt noch einmal in neuer Auflage seit dem Attentat, gibt es eine Sonderprägung der Bibel. Und auf dem Einband steht der Satz, an dem Tag, als Gott eingriff. Und damit ist das Bild gemeint, das auch dabei ist,
das Ohr,
wo er angeschossen wird am Ohr. Mhm. Und letztens habe ich dir doch erzählt, dass er auch eine Uhr verkauft für $100,000. Irgendeine völlig absurde, hässliche Uhr. Ich finde es furchtbar, wenn man so dumme Geschäftsmänner in die Politik holt, die eigentlich nur ein Interesse haben, sich und die Familie zu bereichern.
Ja.
So wie afrikanische Potentaten oder Autokraten, wie man sie sonst gerne auch in westlicheren Ländern kennt.
Auch Ein-Mann-Parteien sind nicht immer ganz risikofrei, sage ich jetzt an dieser Stelle dazu, ohne eine weitere Kiste aufmachen zu wollen. Gut, wollen wir eine Rubrik reinpfeffern oder hast du...
Pfeffern wir eine rein, Achtung!
Heldinnen der letzten Tage.
Ja, ich habe diesmal einen Helden, wenn es dir recht ist.
Die Helden werden herausgeschossen ohne Ende.
Muss ich fast. Also es ist sozusagen für alle Menschen, die die Liebe zum Tennis mit mir teilen, der Sandplatzkönig, der große Gentleman, einer der größten, fairsten Sportsmenschen aller Zeiten, ist nun seinen körperlichen Schmerzen zum Glück nicht erlegen, aber er hat sozusagen eingesehen, es geht nicht mehr. Rafael Nadal ist zurückgetreten und ich möchte mich noch einmal hier symbolisch natürlich verneigen. Ich habe leider nicht geschafft, ihn live spielen zu sehen, obwohl ich das immer vorhatte. Aber das
hättest du was gesagt, das hätte ich dir natürlich problemlos organisieren können. Ich bin sehr gut befreundet mit ihm.
Das weiß ich, aber ich wollte das nicht ausnützen, ich hätte es gern selber geschafft. Er hat gesagt, mein Leben und mein Körper senden mir schon lange Signale. Der Enkel eines spanischen Dirigenten und Neffe eines Barcelona-Fußballers, der aus Mallorca stammt und 2001 auf der ATP-Tour aufgetaucht war, um die Tenniswelt zu erobern, sagt Adios. Und in der Presse habe ich den schönen Satz noch gelesen, wer ihn einmal live gesehen hat, der vergisst den Ton dieser knalligen Rückschläge auf dumpfem Sand nie. Vielleicht noch eine kurze Schweigeminute. Danke.
Aber er ist nicht gestorben.
Nein, er ist nicht gestorben, aber wir werden in diesen Lebzeiten nicht viel vergleichbare Sportler in diesem Sport mehr sehen, glaube ich.
Aber ich dachte, wir haben doch so viele. Hast du nicht letztens von einem anderen Tennisspieler gesprochen?
Es gibt tolle Tennisspieler und Tennisspielerinnen, aber man muss auch erkennen, dass Mozart auch nicht alle paar Generationen gleich wieder da ist.
Das ist richtig.
Und in dieser Generation gab es sogar zwei.
Die gleichberechtigt sind.
Die in meinem Dafürhalten gleichberechtigt sind. Der zweite ist ein Schweizer, den du vielleicht auch kennst.
Roger Federer.
Mit dem du auch befreundet bist.
Der Roger,
du kennst ihn gut.
Richtig. Ich kenn ihn gut. Salut Roger. Liebe Grüße von mir hier aus dem Burgenland.
Ja, freuen Sie sich, glaube ich.
Ich freue mich, wenn du dich wieder meldest und wir wieder gemeinsam am Genfersee ein Gläschen Wein trinken.
Gut.
Ja, Nobelpreiswoche.
Ja, stimmt.
Ja.
Mhm. Die Vegetarierin, habe ich gelesen, von der Nobelpreisträgerin,
ja.
Vor vielen Jahren schon. Ein verstörendes Buch. Tolles
Wirklich?
Buch, ja.
Das fand ich jetzt spannend die Woche, weil ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast es war. Und dann haben beide zugegeben, obwohl sie so total literaturaffin waren, dass sie beide nicht am Schirm hatten und nicht kannten.
Welcher Podcast war es?
Ich weiß es nicht mehr. Ein deutscher Nachrichtenpodcast. War ich auch überrascht. Nein, eigentlich wollte ich Physik. Geoffrey Hinton und John Hipfield, glaube ich, heißt er.
Haben den Physik-Nobelpreis bekommen.
Und das finde ich, Geoffrey Hinton, das ist ja wirklich eine Figur, die man kaum erfinden kann. Im Spiegel gab es ein ganz tolles Interview im September mit ihm. Also muss man vielleicht kurz sagen, für die, die es nicht wissen, er ist eigentlich der Gottvater der KI, die Godfather of KI sozusagen. Diese neuronalen Netze, die er da entdeckt und dieses Prinzip für die Programmierung auch, das verwendet wird, hat der KI ja so einen wahnsinnigen Quantensprung mehr oder weniger gegeben. Also, dass wir KI haben, so wie sie jetzt aussieht, das haben wir ihm zu verdanken. Ohne ihm oder ohne die beiden in dem Fall tatsächlich wäre das offensichtlich nicht möglich. Ja. Und er hat im September, bevor er diesen Nobelpreis bekommen hat, auch bevor er das noch, glaube ich, wusste, ein Interview gegeben. Und auf die Frage, haben Sie Angst auf das, was da kommt, hat er gesagt, ich hätte Angst vor der KI. Ja, das fand ich übrigens, ja. Und ich habe jetzt einige Interviews mit ihm gelesen und es ist wirklich, da kriegt man tatsächlich ein bisschen Angst. Ich meine, Ich finde ja, ohne KI funktioniert es bei uns ja sowieso nicht mehr. Also wir haben ja überall KI drinnen schon. Also, und hatte ich auch schon mehrmals gesagt, vor ein paar Jahren haben sich ja schon die wichtigsten KI-Forscher sozusagen unabhängig voneinander gesagt, bitte, wir müssen eine Weltregelung dafür finden, sonst wächst uns das über den Kopf. Und er hat in diesem Spiegelartikel, man kann es auch nachlesen, das ist alles noch auf spiegel.de, ist das alles noch zu finden, was er da von sich gibt und erklärt, warum das tatsächlich besorgniserregend ist, da kriegt man schon Angst, muss ich sagen, ja. Da könnte man auch theoretisch gleich mal sagen, da haben wir eine Rubrik rein.
Meine größte Angst aktuell.
Oh, welch ein Zufall. Also, wenn man sagen könnte, meine größte Angst, dann kann man echt sagen, hey, alter Schwede, was diesen Artikel lesen und wenn man gerade keine Angst hat, dann könnte man da wieder eine bekommen.
Ich mache es gerade parallel auf, die Überschrift des Spiegelartikels, wir geben es auch in die Shownotes, wir sollten sehr ängstlich sein.
Ja, genau. Nobelpreisträger für Physik, der es erfunden hat, hat inzwischen Angst davor.
Apropos
Angst. Aber es ist auch beruhigend, wenn man den Artikel liest.
Okay.
Es relativiert das auch ein bisschen.
Apropos Angst, eine Überleitung, die auch zum Anfang führt. Ich suche gerade nach der Spiritualität und wir haben heute eine Begegnung gehabt, wo man, wenn irgendjemand von uns allen Beteiligten irgendwie an höhere Zusammenhänge glauben würde, würde man sagen, na, das ist ein Wahnsinn. Wir haben trotzdem gesagt, es ist ein Zufall, aber trotzdem ein Geschenk des Himmels.
Das war großartig.
Wir haben ein Fotoshooting machen wollen, muss man sagen, mit Stefan Robic, einem Fotograf und Winzer, der uns gefragt hat, weil er in Graz wohnt, ob wir, wenn wir in Graz sind, mit ihm ein paar Fotos machen. Und er sagt, sehr gerne. Er hat uns einen Spot geschickt, wo wir mit dem Auto hinfahren sollen.
Er auf einer Google-Karte gesucht hat.
Richtig.
Am Vormittag, muss man dazu sagen.
Genau. Sind da hingefahren.
Also per Zufall, mehr oder weniger, ist er einmal vorbeigefahren mit dem Rennrad in seinem Leben. Weil ich finde, das ist schon auch nochmal ein entscheidender Punkt. Er wusste nicht, er ist nur diese Strecke mal gefahren und hat uns einen Feldweg, der an dieser Straße, wo er mal mit dem Rad, mit dem Straßenrad drüber gefahren ist, diesen Punkt mit den Koordinaten geschickt, da sind wir hingefahren.
Genau, und du bist stehen geblieben auf einem Privatgrund offensichtlich. Dann kam ein älterer Herr, ganz freundlich, der dich
sehr freundlich
schon freundlich war, als er dich noch nicht erkannt hatte, weil er seine Brille nicht aufhatte und sagte den schönen Satz, wie lange wir da sein wollen, weil in einer Stunde müsste er da durchfahren.
Nein, er hat gesagt, wahnsinnig klug formuliert, weil da ist alles drinnen in diesem Satz. Ich hoffe, Sie sind in einer Stunde noch in der Nähe der Autos, weil ich müsste dann mit dem Traktor da durchfahren, weil ich da was transportieren muss.
Wundervoll.
Ja, also so sagt man höflich, bitte, ihr steht auf einem Privatweg.
Und es ist meiner.
Und es ist meiner und ich müsste in einer Stunde hier fahren. Sie haben jetzt aber lang genug Zeit, noch das zu machen, was Sie wollen, aber dann sollten Sie bitte wieder weg sein.
Genau. Um es abzukürzen, es handelt sich um den, ich glaube, man darf den Namen sagen,
das
oder?
Das weiß ich jetzt nicht.
Aha. Okay, aber man kann sagen, dass er Katastrophenforscher ist.
So ist es. Ja, genau. Ist ein Wissenschaftler.
Ein Wissenschaftler und ein wahnsinnig faszinierender Kerl. Wir haben das Fotoshooting, dann müssen wir uns beim Stefan ein bisschen entschuldigen, leider vernachlässigt, weil wir...
eigentlich mehr oder weniger abgebrochen, weil die erste Art der Erzählung schon so interessant war.
Ich habe dich in dieser Woche zweimal komplett begeistert gesehen und das ADHS vergessend. Das ist es eigentlich. Sowohl bei der Rennfahrerin als auch beim Katastrophenforscher warst du für jeweils eine Stunde komplett bei der Sache.
Ja.
Wenn dich Leute wirklich faszinieren...
dann kann ich das.
Das ist mir noch nie gelungen, dann kannst du das. Es war wirklich wunderschön zu sehen.
Es ist auch leider Gottes, was auch schade ist, keiner einzigen Lehrerin und keinen einzigen Lehrer in meinem Leben offensichtlich gelungen. Schade.
Jedenfalls hat er uns dann erzählt, dass die Weide, wo vier Kühe und zwei Stiere oder so.
Zwei Stiere und ja, ungefähr so.
Weideten sozusagen alles gerettete Tiere waren.
Ja, ist aber eine Forschungsweide, muss man dazu sagen.
Und jetzt
sagen.
Eine Forschungsweide.
Genau, weil die Kühe sind, das wusste ich auch nicht, es gibt kein technisches Gerät, es gibt nichts auf dieser Erde, was eine Naturkatastrophe so gut vorhersagen kann wie Kühe.
Kühe würden auch niemals ertrinken, hat er gesagt, wenn jetzt Hochwasser kommt, weil sie an die richtige Stelle gehen würden.
So ist es. Es gibt ein Bild von, ich glaube 2002, von dieser Hochwasserkatastrophe, wo eine Kuh mit ihrem Kalb auf einer kleinen Erhöhung steht und auf die Rettung wartet, weil es dort tatsächlich sicher ist. Und es ist absurd, und halt auch jetzt, es gab ja diese B4-Wetterlabe, oder B5, glaube ich, oder? Egal, bitte, ich werde eh korrigiert mit den Leserbriefen dann. Wurscht, also eine gefährliche
auch
Wetterlage.
Mit dieser Opferrolle. Naja, sie lieben dich doch eh.
Wenn ich jetzt B4 oder B5, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, wie sie genannt wird, diese wirklich gefährliche Wetterlage, wo Naturkatastrophen auch relativ leicht entstehen können. Und da hatten sie auch relativ viel Niederschlag, nicht so schlimm wie St. Pölten oder so, aber sie hatten immer noch 95 Liter auf den Quadratmeter Niederschlag bei dieser Weide. Und das Interessante war, bevor der Starkregen kam, weil der ist ja, die sind ja mit der Uni verbunden und die haben alle Daten, alle Wolkendaten, alles immer überprüft. Und die meteorologische Vorhersage, wie wir wissen, ich habe auch so ein Regenradar auf meinem Handy, so eine App, und das ist tatsächlich ziemlich genau. Also ich bin echt überrascht oft, wie genau das für meine Verhältnisse geht. Ja. Aber bei den Literangaben ist es dann natürlich nicht mehr so genau. Und die wissenschaftliche Vorhersage war, 5 bis 9 Liter wird's werden. Und 1,5 Stunden, und die Sonne war noch heraus, es war noch blauer Himmel, haben sich alle Kühe und Stiere auf dieser Weide in den Stall begeben. Und er hat dann nochmal angerufen und gesagt, du pass auf, ich glaube, so wie sich die hier verhalten, muss man dazu sagen, diese wissenschaftliche Weide wird mit Radar überwacht. Das sind eine Unmenge an, die Tiere haben Chips drinnen und so. Also es ist wirklich, die werden wirklich wissenschaftlich überwacht. Diese Tiere haben sich 1,5 Stunden vorher in den Stall bewegt, was sie bei 5 Liter wahrscheinlich noch nicht gemacht hätten. Ja. Haben sich in den Stall gewesen und dann wurden es tatsächlich 1,5 Stunden später 95 Liter auf den Quadratmeter. Aber nichtsdestotrotz, es klingt jetzt so nach einem Zufall, es ist kein Zufallsprodukt, das sind tatsächlich wissenschaftliche Forschungen. In den Hörnern der Kühe dürfte, das weiß man alles noch nicht, weil die Kuh ist einfach so weit noch nicht erforscht, aber was man feststellt ist, dass Kühe, und das sind, jetzt kommt aus der Beobachtung heraus, man hat bei einigen Naturkatastrophen, haben Bauern Beobachtungen gemacht, wie zum Beispiel einen Erdrutsch. Bei einem großen Erdrutsch in einem Alpengelände, also mit einer Hanglage, ist keine einzige Kuh ums Leben gekommen, weil die, bevor es überhaupt zu sehen war, dass dieser Hang rutscht, sind die alle von diesem Hang gegangen. Also man weiß noch nicht genau wieso und warum, aber es ist, ich finde das faszinierend, was diese Kühe alles können. Bitte, du möchtest was sagen.
Ja, meine Lieblingskuh war ein Stier, der 6-jährige Asterix. Eine wahnsinnig rührende Geschichte. Er war auch so zutraulich, dass wir wirklich ganz zu ihm hingegangen sind. Wir waren dann auf der Weide. Der Asterix ist über 1,90 groß, ist 6 Jahre alt, wurde gerettet, weil die Tochter des benachbarten Bauern so geschrien hat, als man ihn zum Schlachthof bringen wollte. Und seitdem steht er bei unserem Professor auf der Weide.
Ja.
Und dann war die Frage, wie alt werden diese Tiere? Wie groß können diese Tiere werden? Die Wachstumsfuge ist bei Asterix noch nicht geschlossen. Das heißt, er kann auch noch über 2 Meter groß werden. Und dann habe ich ihn gefragt, wie alt zum Beispiel Stiere werden, weil der andere Stier ist, glaube ich, 14 oder 15. Und er hat gesagt, man weiß es schlicht und ergreifend nicht. Wir wissen alles, aber da wir diese Tiere mit spätestens 2 bis 3 Jahren schlachten, wissen wir nicht, was die für eine Lebenserwartung haben. Ja. Das ist wirklich entsetzlich.
Das ist wirklich entsetzlich.
Und dann habe ich ihn auch noch gefragt, Herr Professor, sind Sie... essen sie eigentlich noch Fleisch? Und dann hat er wirklich nur verächtlich gelacht und sagt, natürlich nicht.
Ja, aber es war auch wirklich, also wir standen wirklich Rücken an Rücken an diesem Stier.
Wahnsinn.
Es war wirklich dieser
erhebend.
Es war wirklich ein Tier, ich wusste wirklich nicht, dass ein Stier so groß werden kann. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen großen Stier gesehen.
Ich auch nicht.
Wie ein Elefant sieht der fast aus mit seinen 1,92 und ist noch nicht ausgewachsen. 1,92 muss man dazu sagen, das ist nicht, wenn er den Kopf oben hat, 1,92, sondern 1,92 ist das Stockmaß, das heißt am Schulterblatt mehr oder weniger, also oh, die Dings, da wird das gemessen oder da irgendwie, da wo bei uns der Atlas wäre oder keine Ahnung wie, ja. Faszinierend.
Wir haben noch ganz viele andere Punkte, aber wir werden mit ihm irgendwie extra was machen. Wir haben uns in Sie verliebt, Herr Professor. Wir werden Sie verfolgen.
Es war wirklich ganz, ganz toll. Ich fand es wirklich, also eben diese Hörner auch, Erdbeben. Was faszinierend ist, und es ist also auch am Meer. In Griechenland gibt es Bauern, die haben sich für Unwetter auf hoher See auch etwas, was die Kühe spüren. Auch faszinierend, was man noch nicht so lange weiß. Wie weit, glaubst du, kann eine Kuh riechen? Und da geht es darum, viele Kühe, die bei ihm oder Stiere, die bei ihm stehen, haben dramatische Erlebnisse gehabt, sind also vom Schlachthof sozusagen wieder rausgeholt worden. Wie weit, glaubst du, können Stiere oder Kühe riechen, ob dieser Angstschweiß bei den Kühen, wenn sie abgeholt werden und zu einem Schlachthof oder wenn wo geschlachtet wird? Sag mal eine Zahl, was kannst du dir vorstellen, wie weit die das riechen können?
In Metern.
Ja.
Ich weiß, dass Hunde viel weiter riechen als Menschen. Vielleicht können Kühe noch weiter riechen als Hunde.
Ja, 8 bis 10 Kilometer weiß.
Oh mein Gott.
Das musst du dir mal vorstellen. Unfassbar, oder? Hat uns noch eine Geschichte erzählt, dass ein Stier gestorben ist. Und dann, weiß ich, wer hat es dann gesagt, sie müssen ihn liegen lassen ein paar Tage. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass sich alle verabschiedet haben von dem. Die sind immer wieder hingegangen, sich verabschiedet und auch noch Wochen und Monate später sind sie geschlossen immer wieder zu diesem Ort gegangen und haben sich dort verabschiedet, mehr oder weniger, weil dort lag er das letzte Mal. Schon rührende Geschichten, ja. Ich fand auch diesen alten Stier von einer Schönheit, kann man sich kaum vorstellen, nicht wahr?
Also uns Fleischessern gehen wirklich langsam die Argumente aus. Er hat auch viele Katastrophengeschichten erzählt.
Nein, um das geht's ja eigentlich in dieser Forschung, weil auch das ist ein Forschungsgebiet, das nicht biologisch gesehen wird, sondern da geht's ja um Katastrophenwarnung, um Katastrophenvorwarnung. Das ist ein Spezialgebiet. Es geht um Katastrophenforschung. Viele spannende Dinge erfahren. Genau.
Wir werden das weiter verfolgen, weil wir komplett reingekippt sind. Kategorie:
Fehler und Post.
Der Daniel schreibt uns, in ihrer letzten Folge haben sie sich des Öfteren bei den Zuhörern an den Sendegeräten bedankt. Die wenigsten von uns haben zu Hause ein Sendegerät, der Großteil allerdings ein Empfangsgerät. Mit freundlichen Grüßen von einem Volksschulabbrecher. Vielen Dank.
Ja, das ist richtig. Wobei manche haben tatsächlich ein Sendegerät.
Ja, aber
die Menschen, wenigsten.
Du hast gesagt, liebe Menschen an den Sendegeräten, das ergibt wirklich keinen Sinn. Ohne dass ich dich jetzt trickern möchte damit, sondern...
Nein, ich finde es wahnsinnig lustig, aber...
Die Elisabeth schreibt, Herr Black, das Krafttier findet sie und muss nicht gesucht werden. Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Alles Liebe aus Gmunden, danke für das Dinner, der Aztekensalbe war vorzüglich. Und die Christina aus Graz schreibt, lieber Simon Black, jeder wusste, was gemeint war, jedoch heißt die Meerenge zwischen Kalabrien und Sizilien Straße von Messina.
So ist es.
Medina.
So ist es.
Messina ist eine Hafenstadt im Nordosten Siziliens, Medina jedoch eine Stadt in Saudi-Arabien. Das ist ganz woanders.
So ist es. Vollkommen richtig. Das ist auch tatsächlich etwas, was mir auch beim Hören aufgefallen ist, dass ich das falsch gesagt habe. Aber danke, dass sie wusste, was es ist.
Sehr richtig. Und die Elise zum Schluss, das geht an mich, schreibt, ich habe jahrelang mit der Mathematik gehadert, bis zur 8. Klasse Oberstufe und da ist mir dank LehrerInnenwechsel der Knopf aufgegangen. Brauche ich Kurvendiskussion im Alltag? Nein, aber ich bin froh, viele andere Sachen gelernt zu haben, mit denen ich nicht mal in Kontakt gekommen wäre, hätte ich es mit 14 abgewählt. So viel dazu. Da haben Sie natürlich recht, liebe Elise. Und möchte sagen, für Elise, dieses Klavierstück war unser erster Gag in einem Kabarettprogramm in der Schule. Fällt mir gerade ein, der Boris hat für Elise angespielt, nur um den Satz sagen zu können, für Elise und für alle anderen auch. Wahnsinnig umständlicher Gag, dafür haben wir ein Klavier auf die Bühne gestellt. Ich find's noch immer schön. Gut, das war's mit dieser Rubrik. Hast du noch eine letzte Rubrik? Möchtest du noch eine gute Nachricht? Möchtest du noch verlesen? Weil sonst geht schon in die Crunch-Time.
Ja, ich weiß, das möchte ich noch ganz kurz sagen.
Bitte.
Weil du mich gebeten hast, weil das wollte ich noch zu den UFOs, wollte ich noch kurz was nachreichen.
Richtig.
Nur eine kurze Statistik für die UFOs. Formen der gemeldeten UFOs laut, das ist das nationale UFO Reporting Center, ja. Seit 1998 wurden kreisförmige Objekte 14.540 Mal, kugelförmig 13.907, dreieckig 13.219, Feuerball 9.913, Scheibe 8.781, Oval 6.435, Formation 4.902, wandelnd 4.068, Zigarre 3.797, Rechteck 2.654 und dann geht's noch weiter mit Zylinder, Blitz, Diamant, Winkel, Ei, Träne, Kegel, Kreuz, Stern und Würfel ist das Schlusslicht mit 52 Mal.
Dankeschön, jetzt sind wir aber wirklich in der
Crunch-Time.
So ist es. Heute ist der 17. Oktober, heute ist Tag der Menschenrechte. Hast du vielleicht auch eine Inschrift in einer Marmorplatte auf dem Platz der Menschenrechte in Paris, erinnert an den Ursprung dieses Gedenk- und Aktionstages.
Vollkommen richtig.
Dort steht, Verfechter der Menschenrechte aus aller Welt haben sich auf diesem Platz versammelt. Sie haben den Opfern von Hunger, Unwissenheit und Gewalt Ehre erwiesen. Sie haben ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben, dass Elend nicht unabänderlich ist. Sie haben ihre Solidarität mit all jenen Menschen bekundet, die irgendwo auf der Welt für die Überwindung des Elends kämpfen. Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, im Elend zu leben, werden die Menschenrechte verletzt. Sich mit vereinten Kräften für ihre Achtung einzusetzen, ist heilige Pflicht.
Tag der Beseitigung der Armut, Tag der zweiten Chance und das auch ganz ein wichtiger Tag, Tag etwas Knalliges, Tag trage auffällige Klamotten. Unnützes Wissen noch ganz kurz zum 17. Oktober 1988 erschien das erste Mal das Magazin National Geography. 1891, was ist da eröffnet worden? Am 17. Oktober das Kunsthistorische Museum in Wien.
Yeah. Gehen Sie ins Museum. Ein Museum macht Sie empathischer, glücklicher, dankbarer für eine ganze Woche. Haben wir in einer anderen Folge
vollkommen richtig
analysiert. Genau.
Dann noch was, was gerade zu Ende, glaube ich, gegangen ist. 1810 ist am 17. Oktober, findet zum Abschluss der Hochzeitfeierlichkeiten zwischen Kronprinz Ludwig und Prinzessin Theresa von Sachsen von Hildenburghausen ein Volksfest mit Pferderennen statt. Das ist das erste Oktoberfest.
Gut.
Und ganz wichtig, 1933, am 17. Oktober, Albert Einstein emigriert aus dem Dritten Reich in die USA.
Schön.
Und ein Zitat von Albert Einstein: Die Welt wird nicht bedroht von Menschen, die böse sind, sondern von denen, die Böses zulassen.
Herr CEO, auch dafür danke ich und ich möchte diesmal als Übergang nutzen, jetzt hier in der Crunchtime noch zwei Aufrufe zu machen, die mir persönlich wichtig sind. Wir suchen für unsere Freundin Alice einen Neurologin oder einen Neurologen. Sie hat uns erzählt, dass sie im allerengsten Familienkreis zwei Betroffene einer seltenen Erbkrankheit hat. Die wurde jetzt diagnostiziert. Die Behandlung ist sauteuer, dieses Geld hat sie nicht. Das heißt, falls Sie Neurologen oder Neurologinnen kennen oder gar selber sind und einer jungen, tollen Frau, einer Freundin von uns helfen wollen und können, bitte schreiben Sie uns an post@schwarzundruber.com. Und ich möchte das auch noch aufrufen, mein Schwager Matthias wurde in St. Pölten, weil du heute schon St. Pölten angesprochen hast, ziemlich erwischt vom Hochwasser. Es ist vieles kaputt gegangen, es geht ja vielen anderen Menschen auch so, aber ich möchte das als Gelegenheit nutzen. Er betreibt die Box in St. Pölten, das ist der erste Coworking-Space in St. Pölten. Eine gute Idee, wo man sich sozusagen einen Büroplatz in einer Gemeinschaft mieten kann. Das ist jetzt Werbung, aber es ist eine unentgeltliche Werbung, deswegen möchte ich Sie nicht kennzeichnen. Wir geben das in die Shownotes, falls Sie in St. Pölten arbeiten wollen, kann man das besichtigen. Er nimmt sich gerne Zeit oder seine Frau, zeigt Ihnen das, da gibt's alles. Also Sie können sich einfach einen Büroplatz mieten. Die Crunchtime tickt unablässig herab. Der CEO schaut schon etwas besorgt auf die Uhr. Gibt es sonst noch was? Ansonsten würde ich noch unsere Termine vorlesen.
Bitte sag unsere Termine, das ist tatsächlich ganz wichtig.
Genau, du möchtest gerne große Hallen spielen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Wir haben eine Blockbuster-Tour in die Tour hineingepflanzt und da muss man jetzt wirklich die Werbetrommel rühren. Ich darf die ganz großen Termine verlesen.
Bin ich der Einzige, der das wollte?
Ich möchte das auch gerne.
Ja,
genau. 19. und 25. November spielen wir im Globe in Wien. Am 31. Dezember gibt es eine Doppelvorstellung, das Restaurant und der Podcast live im Orpheum in Graz, 17., 18. Jänner im Posthof Linz, 2. Februar Kongress Salzburg, 19. Februar ganz neu Schauspielhaus Hamburg, 7. März.
Stimmt, für die Hamburger.
Für die Hamburger. Für den Norden.
Oder ja, wer halt in der Nähe von Hamburg.
Genau.
Wir sehr freuen.
Wir kriegen sehr viel Post aus dieser Gegend. Wann kommt sie endlich mal? Jetzt kommen wir, jetzt müsst ihr uns beweisen, dass ihr bitte auch kommt. 7. März Helmut List Halle Graz. Wir lieben Graz. Graz ist groß. Aber die Helmut-List-Halle ist fast noch größer.
Als Graz. Die größte Halle der Welt.
Das ist die größte Halle der Welt. 12. April Zirkus Krone München. 27. April Stadthalle Wien. 5. Juli Donaubühne Tulln.
Na boom.
Und Podcast Live gibt's noch am 12. Jänner in der Kulisse in Wien. 17. Februar im Stadtsaal und 8. März in der Kürnberghalle in Leon. Ding. So, das war's. Genug Wahnsinn. Der Eigenwerbung hier.
Viel, ja. Wahnsinn, ja. Fällt mir noch ein chinesisches Sprichwort ein. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windräder.
Steigt sie in keinen Schneehaufen.
Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning.